Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag, der 5. Januar 2026 und ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und das war sie, die Regular Season. Wir sprechen über alle Spiele. Wir werden heute nicht nur ausführlich auf Sonntagsspiele schauen, sondern auch auf Spiele, die schon am Samstagabend stattgefunden haben. Denn das waren halt nun mal die entscheidenden, die wichtigen. Mhm. Bevor wir das machen, heute ist ja auch der sogenannte Black Monday, der Tag, an dem zumindest heute mindestens mal ein Headcoach gefeuert wurde. Die Atlanta Falcons haben das schon vor dem Montag gemacht, denn die haben noch am Sonntagabend ihren Headcoach Raheem Morris entlassen.
Und ihren GM, Terry Fontenot, also beide direkt raus. Ich meine, das war ein Team, die Falcons, als Morris dieses Team übernommen hat. Wenn wir da zurückdenken, vor zwei Jahren, Cousins-Verpflichtung, der Panics-Pick, die Erwartungshaltung, wenn ihr die Zitate auch damals denkt, die da kamen, als die Panics gepickt haben, ne? So, wir erwarten nicht mehr, dass wir so hoch picken und so weiter. Die Erwartungshaltung letztes Jahr schon eigentlich war da, Playoffs zu spielen und dann dieses Jahr definitiv auch wieder Playoffs zu spielen, eben mit den aggressiven Moves, die sie auch im Draft gemacht haben. Beide Male haben sie es nicht geschafft. Ich dachte ehrlicherweise, hatten wir ja letzte Folge auch drüber gesprochen, dass die Siege gegen die Rams, gegen die Bucks, generell dieser Run jetzt hinten raus, Falcons haben ja ihre letzten vier Spiele gewonnen, dass der Raheem Morris nochmal ein Jahr gibt. Ich vermute aber dann auch, dass die Entscheidung, ihn zu feuern, wahrscheinlich schon vor einigen Wochen gefallen ist, ehrlicherweise.
Ja.
Und dass die Falcons halt jetzt dann nach einem offensiven Coach gucken werden, um es mit Panics irgendwie hinzukriegen. Das muss natürlich eine hohe Priorität sein. GM war für mich tatsächlich der offensichtlichere Punkt hier, weil über Terry Fontenot haben wir auch viel gesprochen die letzten Jahre in den Offseasons, weil ich fand eigentlich jede Offseason, was Roster-Building insgesamt angeht, ist der bei mir eher auf der negativen Seite gelandet.
Ja, gehe ich komplett mit. Ich bin, glaube ich, dann noch ein bisschen kritischer, was Raheem Morris angeht. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Mhm. Und ich stimme dir zu. Ich glaube auch, dass die Entscheidung schon vor Wochen gefallen ist und dass jetzt diese Siege hinten raus am Ende der Saison, wo sie ja letztendlich sogar auf 8-9 gekommen sind, so wie zwei andere Teams in der eigenen
Division.
Wie der
Rest der Division, genau.
Also mit ein bisschen mehr Glück, einen Sieg mehr irgendwo, hätte man sogar die Division gewonnen und wäre in die Playoffs gekommen. Ich glaube, das war aber egal, weil, und das hatte ich ja vergangene Woche schon gesagt, dass für mich dieses Jahr schon das Prove-It-Jahr war, dass man mit diesem Kader, gemessen an diesem Kader, müsste man deutlich besser spielen. Und da kommen natürlich dann Headcoach und auch GM zusammen. Diese Quarterback-Entscheidungen, die da getroffen wurden, waren vielleicht für Raheem Morris als Coach nicht hilfreich, aber er hat trotzdem, oder sein Team, sein Coach, sein Coaching-Staff hat in meinen Augen viel zu wenig aus dem Talent, aus dem Potenzial, das in diesem Kader steckt, geholt und dann die nächste enttäuschende Saison, weil es ist ja nicht die erste. Wie gesagt, für mich war so ein bisschen, wenn es diese Saison nicht klappt mit Playoffs, mit einer guten, mit einer erfolgreichen Saison, wie auch immer die dann aussehen mag, dann wird er fliegen und das war definitiv keine erfolgreiche, auch wenn man jetzt hinten raus vielleicht nochmal irgendwie so die zweite Luft bekommen hat.
Und sie haben ja beide ihre Quarterback-Moves schon gemacht. Also normalerweise sehen wir das ja, wenn ein Headcoach irgendwie im zweiten Jahr noch nicht die Ergebnisse hat, dann ist ja manchmal so der Take, naja, aber jetzt hat er noch nicht seinen eigenen Quarterback ausgewählt, weil er irgendwie einen alten, in Anführungszeichen, übernommen hat, der vom vorherigen Regime gepickt wurde. Aber sie haben ja beide Moves gemacht. Sie machen den großen Free-Agency-Move mit Cousins und den Top-10-Pick mit Michael Panics. Also das Argument war ja dann dementsprechend auch nicht da.
Ja, und zweimal nicht getroffen. Quasi.
Richtig. Stand jetzt, muss man sagen, zweimal daneben gehauen.
Und das sind mehr Quarterback-Chancen als andere GMs und Headcoaches, vor allem Headcoaches, bekommen. Ja, wir beobachten dann mal, was am Montag noch passiert. Mhm. Da wird es noch die ein oder andere Entlassung geben.
Wir hatten das Thema ja, also wenn ihr die Folge am Donnerstag vielleicht nicht gehört habt oder nicht mehr im Kopf habt, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Und es sind ja jetzt echt einige der Szenarien eingetreten, wo wir noch gesagt haben, wenn dann, also die Bucks verpassen die Playoffs.
Ja.
Ich glaube, Todd Bowles müssen wir drüber sprechen. Und natürlich, kommen wir gleich als erstes drauf, die Ravens verpassen die Playoffs. Und ich glaube, dass über John Harbaugh jetzt da auch sehr intensiv gesprochen werden wird.
Wir sprechen jetzt erstmal über das Spiel der Ravens. Du hast es gesagt, sie haben die Playoffs verpasst. Das bedeutet, sie haben das Sunday Night Game verloren gegen die Pittsburgh Steelers mit 24-26. Damit gewinnen die Steelers nicht nur die AFC North, sondern holen sich eben auch diesen Playoff-Spot. Und für die Ravens ist es das Ende dieser Saison, einer sehr enttäuschenden Saison, gemessen an den Erwartungen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man vielleicht irgendwo so gegen Mitte der Saison Ausreden hatte, wenn man da auf die Verletzungsmisere geschaut hat, gerade defensiv. Aber ja, das kann man dann am Ende der Saison nicht mehr so richtig gelten lassen, auch wenn man natürlich mit einem sehr angeschlagenen Lamar Jackson spielen musste. Es war ein Spiel, in dem wirklich lange wenig passiert ist. Also von ungefähr Mitte zweites Viertel, grob gesagt, bis Anfang viertes Viertel stand es 10-3 für die Ravens. Und dann ist es ein bisschen, es ist ein bisschen wie die Ketchupflasche, erst du schüttelst, du machst und tust, es kommt nichts raus und auf einmal flatsch. So, so war dieses Spiel. Und irgendwie das Geräusch, was ich gerade gemacht habe, was so rausgekommen ist, was so in meinem Kopf das symbolisiert, symbolisiert eigentlich auch ganz gut dieses Spiel, weil, also, es gibt wahnsinnig viel zu besprechen hier, aber es war auch sehr fehlergeprägt. Und trotzdem, also, ich zähle mal ein paar Sachen auf und du kannst dann dir überlegen, womit wir so richtig anfangen wollen, womit wir einsteigen wollen. Aber es war, auf der einen Seite war es das beste oder vielleicht zweitbeste Saisonspiel von Aaron Rodgers. Das beste hatte er vielleicht im ersten Spiel gegen die Ravens.
Ja.
Beide Defenses, generell beide Teams, wie ich gerade schon gesagt habe, haben verheerende Fehler in diesem Spiel gemacht. Nur so konnte es zu dieser, zu diesem Flatsch am Ende des Spiels kommen. Und da ist so viel passiert. Alleine, dass ein Chris Boswell, der Kicker des Steelers, den Extrapunkt verschießt. Den ersten dieser Saison nach 40 Extrapunkten am Stück verschießt er einen. Und nur so können die Ravens ja mit einem Field Goal theoretisch dieses Spiel gewinnen. Dann erarbeiten sie sich die Chance, das Spiel zu gewinnen mit einem Field Goal und damit in die Playoffs zu kommen. Und der arme Tyler Loop, junger Kicker, der eine eigentlich gute Saison gespielt hat. Der hat vorher jedes Field Goal unter 50 Yards
das
getroffen.
Das habe ich auch, 29 von 29 war der dieses Jahr bei Kicks innerhalb von 50 Yards bis gestern.
Ich habe 28 gezählt, aber gut, da vertraue ich lieber dir. Du bist da deutlich besser.
Ich habe es von Next Gen Stats, also ich hoffe, es stimmt.
Ja, okay. Ich zähle gleich noch mal nach, wo ich, aus meiner Quelle. Ist letztendlich auch wurscht. Er hatte eine 100%-Quote bei Field Goals unter 50 Yards und dann 44 Yard Field Goal. Und er verschießt ihn. Und irgendwie auch bezeichnend dann das Ende für beide Teams, weil die Steelers auf der einen Seite, die schaffen es mal wieder irgendwie, überleben, kommen in die Playoffs durch halt ein verschossenes Field Goal vom Gegner. Und die Ravens stolpern leider über sich selbst. Und das ja auch im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil.
Genau da wäre ich auch, damit hätte ich auch angefangen. Weil ich meine, allein wie sie auch in Field Goal Range kommen, da am Ende. Also Steelers machen den Touchdown, gehen in Führung, verschießen den Extrapunkt, 2 Punkte Führung. Und dann haben sie 4. und 7, die Ravens. Und Lamar Jackson, Gegendruck, toller Wurf auf Isaiah Likely, der macht einen tollen Catch. Das bringt sie eigentlich, über das Play würden wir jetzt hier wahrscheinlich als erstes sprechen, wenn die den Kick machen und das Spiel gewinnen. Weil das bringt sie überhaupt erst in diese Field-Goal-Range und ermöglicht diese Chance. Und dann eben Loop mit seinem ersten Mistkick, der tat mir ja wirklich auch leid, den da danach zu sehen nach dem Kick. Das war ja wirklich, das waren ganz bittere Bilder. Mit seinem ersten Mistkick aus unter 50 Yards. Und jetzt halt bei Baltimore das Ding, also ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Der Sieg ist, also passender für Pittsburgh geht's eigentlich nicht. So dieses, du hast natürlich auch gute Momente, gerade offensiv, kommen wir gleich dazu. Und auch defensiv mit der Front vor allem. In der Secondary, aber so viele Coverage-Busts in diesem Spiel, so viele offene Ravens-Receiver für Big Plays. Und dann dich aber halt da irgendwie reinzuwursteln. Und auf der anderen Seite halt die Ravens. Die haben jetzt mit dieser Niederlage zum 16. Mal in den letzten 5 Jahren eine Führung im 4. Viertel noch aus der Hand gegeben. 16 Mal.
Wow.
Kein anderes Team macht das, keinem anderen Team ist das häufiger passiert. Und wie oft haben wir darüber gesprochen mit den Ravens, diese irgendwelche Collapses spät im Spiel, dass die bei diesen kritischen Spielen, Do-or-Die-Spiele, Playoffs natürlich allen voran, nicht auf den Punkt da sind. Das ist für mich das prägende Thema mit den Ravens die letzten Jahre. Und deswegen, finde ich, muss man halt auch über John Harbaugh dann sprechen.
Genau, das haben wir letztes Jahr ja tatsächlich auch schon getan, nach dem Playoff aus. Und es ist für mich auch nicht nur, dass wir dann da über individuelle Fehler und einzelne Plays sprechen. Ich finde, dass also vor allem die Offense nicht ansatzweise das abrufen konnte, zu was sie eigentlich in der Lage ist. Und dann natürlich noch ein paar ärgerliche Fehler in einer ansonsten ja ganz gut spielenden Defense. Das ist dann einfach zu viel. Und das sind dann nicht diese einzelnen Plays dann gegen Ende, wo ein Awuzie ausrutscht. Das ist natürlich auch super bitter.
Voll.
Aber das war ja noch ein bisschen mehr, wo wir, oder sagen wir mal so, es ist viel nicht davon eingetreten, was wir eigentlich erwartet hätten in diesem Matchup, aus Ravens Sicht.
Meinst du jetzt Ravens Defense oder generell?
Ja, also vor allem Offense, aber dann auch Ravens Defense in ein paar Situationen, weshalb, also Rodgers hat das dann auch gut gelöst, muss man sagen, mit ein paar richtig guten Würfen, aber gerade offensiv fand ich das dann doch ein bisschen enttäuschend.
Sie hatten halt die Big Plays, das war halt das Ding. Ich meine, die haben allein drei lange Touchdown-Pässe.
Ja, wie viele Coverage-Busts waren das? Also,
darauf wollte ich hinaus. Genau, das ist halt das Ding. Sie hatten halt die Big Plays, die halt von denen mehrere Coverage-Busts waren. Also der erste ist der 38 Yarder auf Walker direkt zum Start. Da sind sie in 4. und 3. Steelers haben Ramsey 1 gegen 1 gegen Walker. Und es ist offensichtlich, Ramsey zockt drauf, dass da ein schneller Ball kommt, also ein schneller Pass. Geht nach vorne, Walker sprintet einfach an ihm vorbei und ist komplett offen zum Touchdown. Der 64 Yarder dann spät, das war der Touchdown zum 24-20. Da sind sie in 3. und 1. Lamar Jackson hat Zeit und die Steelers vergessen einfach Zay Flowers komplett in Coverage. Also war ein bisschen ähnlicher Look wie Walker bei dem ersten Touchdown, aber in dem Fall vergessen sie ihn gefühlt einfach wirklich in Coverage. Ist völlig frei. Dann hatten
die ganze
sie den 50
Yarder.
Genau, die komplette Seite ist offen. Dann hatten sie noch den 50-Yarder auf Flowers. Der war natürlich ein sensationelles Play von Lamar. Also, wo sie zwei Rusher auf ihn haben. Eigentlich müssen die den von beiden Seiten zu Boden bringen. Er weicht aus, geht nach links. Einfach so smooth. Das war wirklich nochmal so ein richtiges Lamar-Play.
Ja.
Und findet dann Flowers downfield. Aber ja, wir haben drei Big Plays schon mal im Passing Game. Zwei davon waren Coverage Busts oder Fehler einfach von der Steelers Secondary. Und dann bei dem letzten Drive natürlich das Ding auf Likely. Das war so das vierte Big Play im Passing Game. Also, sie hatten die Big Plays. Sie hatten aber nicht die konstante Production.
Genau.
Das war halt das Ding, weil, also das Spiel fängt ja an, wie dieser Touchdown zu Walker beim ersten Drive. So, dann führen sie 10-0, dann führen sie 10-3.
Warte mal, nochmal zum ersten Drive. Ich finde, dass sie konstant reinkamen, weil die haben in diesem ersten Drive, lass mich lügen, glaube ich, ein nicht positives Play in diesem ganzen Drive.
Der erste Drive, genau. Ich meine,
und dann bewegen sie den Ball gut am Boden. Gut, ja, klar, am Ende scheitern sie daran. Das war der, wo sie. Da machen sie doch
Der erste, sie kommen in Fourth Down und machen halt den Touchdown.
Ja,
da mussten sie halt über Fourth Down gehen.
Genau. Ja, gut. Okay, weil dann hinten raus so ein paar Plays nicht ganz so gut funktioniert haben. Aber der Weg dahin war ja sehr, sehr gut. Da konnten sie den Ball auch am Boden bewegen. Und da war ich eigentlich schon so, okay, wenn das so weiterläuft, dann wird
das
es deutlich.
Genau. Ja, der erste Drive war eigentlich das, was wir vor dem Spiel besprochen hatten,
genau.
So wie es aussehen könnte für die Ravens. Aber dann, ich fand, dieser Stretch war halt das, wo sie das Spiel verlieren. Also so verrückt es dann hinten raus wird mit diesem vierten Viertel und allem. Aber ich fand der Stretch, nochmal, sie führen 10-3. Die nächsten 4 Ravens-Drives waren Punt, Punt, Interception, Punt. Das wäre die Phase gewesen, wenn sie offensiv da angeknüpft hätten, wenn sie so weitergemacht hätten. Ich glaube, hier hätten sie das Spiel schon an sich reißen können und uns entscheiden können. Aber es konnten sie halt nicht. Und das war dann auch ein Stück weit, ich will jetzt nicht nur sagen, Ravens Fehler und bla, sondern auch die Steelers Front. Also so schlecht die Steelers in der Secondary waren, in der Front haben sie echt viele Plays dann auch gemacht. Ich fand aber auch wieder, oder ich frag's dich zuerst mal, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, aber ich frag's dich zuerst mal, fandst du nicht auch am Anfang die Running Back Rotation wieder komisch bei den Ravens? Also es war mir viel zu viel Ali und Keaton Mitchell am Anfang in diesem Spiel, wo Henry den Ball super gelaufen ist. Ja.
100%.
Ich fand, da haben sie sich selber den
Es gab ein Play, signifikant oder bezeichnend dafür eigentlich. Ich weiß nicht, in welcher Situation es war, aber da hatte Henry mehrere gute Runs hintereinander oder kurz, in einer kurzen Abfolge.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und dann
bringen
sie Keaton Mitchell.
Genau.
Und der läuft in eine Wand und macht keinen Raumgewinn. Und es war so, okay, warum jetzt in dieser Situation?
Richtig.
Ich weiß nicht mal, ich glaube, es war nicht mal ein Third Down. Also, es war nicht mal so eine.
Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich erinnere mich an den Stretch, weil der ist mir auch hängen geblieben. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche Down das jetzt dann waren. Also, was ich mir halt aufgeschrieben habe, war, Henry war ja produktiv. Der ist den Ball gut gelaufen.
Ja.
Gerade am Anfang eben auch ein paar Big Plays, gleich zum Start ein Big Play. Ich hätte ihn auch vor allem in dieser ersten Hälfte noch viel, viel mehr zum Mittelpunkt der Offense gemacht. Und ich finde, da reden wir nicht jetzt exakt über das gleiche Thema wie in dem Patriots-Spiel, aber in die Richtung, wo wir ja super viel danach gesprochen haben, drüber auch Harbaugh viel darauf angesprochen wurde, dass sie dann Henry da irgendwie gefühlt rausnehmen oder halt so anscheinend auf eine Rotation im Backfield irgendwie festgefahren sind, dass sie dann da auch, die machen wir jetzt auf jeden Fall. Wo ja Henry den Ball super läuft, wo der eigentlich denken würde, dass dann gibt halt Henry jetzt noch mehr Carries. Die Interception, die ist natürlich Pech, muss man fairerweise sagen. Das ist ein Ball, den Hayward und Highsmith zusammenblocken. Also beide kriegen da irgendwie die Hände dran. Und der Abpraller fliegt dann zu TJ Watt, also an der Line abgeblockt. Und der Abpraller dann zu TJ Watt. Daraus machen die Steelers ein kurzes Field Goal.
Wobei aber man dazu sagen muss, dass es ein paar mehr geblockte Bälle
es gab, einige
gab in diesem Pässe, Spiel. Ja. Das war schon, ja. war schon auffällig.
Habe ich mir genauso auch aufgeschrieben, weil das wäre mein letzter Punkt hier noch gewesen, den ich auch nochmal rausstellen wollte. Eben als Gegenstück zu dem, wie viel Fehler sie in der Secondary gemacht haben, die Steelers.
Ja.
Die Front, fand ich, hat sie in dem Spiel gehalten. Also in dieser Phase, die ich gerade beschrieben habe, eben, wo sie 10-0, 10-3 führen, die Ravens. Und in meinen Augen da eigentlich das Spiel an sich reißen könnten, da wirklich ein 3-Possession-Game, was auch immer draus machen können. Da fand ich, war es viel die Front eben. Mit Sacks, mit Stops im Run-Game, mit diesen Tip-Passes an der Line, die Interception, die auch wirklich nur die Front ist letztlich. Also zwei Front-Spieler blocken ihn und einer, ein Dritter fängt ihn ab. Die Front für Pittsburgh hat sie maßgeblich in diesem Spiel gehalten.
Ja, Derrick Henry knackt die 13.000 Karriere-Rushing-Yards. Er ist der 9. Spieler in der Geschichte der NFL. Und noch zur Aufklärung, warum wir unterschiedliche Zahlen hatten, was Tyler Loops Field Goals unter 40 Yards, Yard angeht. Ich hatte noch nicht das mit dabei, was in dem Spiel vorher schon gefallen ist. Also ja, okay, 29 okay, stimmt und 28 waren es eben vor dem Spiel. Ja, schauen wir auf die andere Seite. Die Steelers Offense war ja auch lange Stückwerk. Also eigentlich so, wie wir es kannten aus den letzten Wochen und vor allem so, wie wir es erwartet haben, ohne DK Metcalf, der ja nochmal gesperrt raus war. Ball schnell raus, meistens kurz, ganz viel auf die Running Backs, die teilweise auch einen richtig guten Job dann mit dem Ball in der Hand gemacht haben.
Warren war echt super wieder, ja.
Ja, und dazu dann noch Play-Calling-Fehler. Also wir müssen über die Situation vor der Halbzeit sprechen.
Ich weiß genau, ja, genau. Ich wollte es gerade, bevor du es schon vor der Halbzeit, wollte ich schon sagen, ich weiß genau, was du meinst. Goal to go also, und Alter.
Ich dachte, dass sie sich so halt wirklich ihr eigenes Spiel kaputt machen, wo sie, also alleine der Drive vor der Halbzeit war ja ein guter Drive, da haben sie den Ball gut bewegt, gut haben dann eine PI, bekommen eine PI und kommen damit direkt vor die Endzone und dann ist es Vierter und kurz. Du hast halt aber nur noch wenige Sekunden, deswegen.
Nee, sich Vierter, es war First and Goal, aber halt nur zwei Sekunden
Genau,
auf
stimmt,
der Uhr. Das
stimmt,
heißt, du hast halt nur ein Play quasi, genau.
Genau, das war der Punkt, du hast nur ein Play, also hättest auch ein kurzes Field Goal schießen können, aber du gehst dafür, fand ich auch eigentlich die richtige Entscheidung. Ja. Aber nicht mit diesem Call. Ein Toss nach links, wo du einen Vorblocker für zwei Verteidiger hast. Das kann nicht funktionieren. Guess what? Nee. Das wird niemals funktionieren, außer dein Running Back gewinnt halt oder bricht halt dieses Tackle oder gewinnt das 1-gegen-1-Duell. Also, aber in der, also du hast überhaupt keinen Raum, um zu arbeiten als Running Back. Du hast nicht den Running Back, der da mal einen Tackle bricht. Müsste Gainwell gewesen sein in dieser Situation. Das Spiel war zum Scheitern verurteilt. Aber was ich dann halt sehr erstaunlich fand, ist, dass die Offense und auch vor allem Aaron Rodgers immer stärker wurde, also dann in der zweiten Halbzeit. Er liebt seine Seam Routes aus dem Slot allen voran. Da hatte er mehrere gute, einen auf Thielen, der überragend geworfen war, einen auf Freiermuth. Und der Typ war halt auch mal wieder Klatsch. Man kann sagen, was man will. Also die, die müssen dann liefern und sie liefern auch und bringen kurz vor Ende die Steelers dann noch in Führung. Das war, auch wenn es noch einen Drive von den Ravens danach gab, aber das war der 37. Game-Winning-Drive von Aaron Rodgers.
Ich habe doch vor dem Spiel gesagt, weißt du noch, in der Preview habe ich gesagt, das ist Aaron Rodgers.
Sie brauchen diesen Rodgers.
So, genau, das ist das, wofür du ihn holst. Klar, es war jetzt noch kein Playoff-Spiel, auch wenn es irgendwo ja schon quasi ein Quasi-Playoff-Spiel war für beide. Aber das sind die Spiele, für die man Aaron Rodgers jetzt irgendwie nochmal holt und hofft halt, dass du dann diese Version von ihm kriegst, die, ich würde es mal so sagen, in der zweiten Hälfte, die sie in der zweiten Hälfte bekommen haben.
Ja, die erste war
vor dem Spiel.
Die erste war also der die letzten zwei Jahre oder letzte
Jahr.
Ja,
also ich habe es mir sogar positiv notiert, weil, also meine Frage war ja wirklich für das Spiel, gehen sie überhaupt in ihre Downfield-Shots ohne Metcalf? Mhm. Obwohl wir ja gesagt haben, Ravens, die kannst du da erwischen, was ja dann noch passiert ist im Laufe des Spiels. Aber wie sehr kriegen wir das überhaupt von Pittsburgh eben ohne Metcalf? Wie mutig und wie bereit, Plays zu machen, spät im Down Plays zu machen, sind sie hier und ist Aaron Rodgers hier. Und sie haben es ja zumindest auch früh versucht. Also Rodgers hatte ein paar Bälle Downfield auch in der ersten Hälfte, die haben wir da halt nicht getroffen. Also einmal war, ich glaube, auf Calvin Austin einer, den er in Coverage wirft. Er hat einmal im zweiten Viertel Jonnu Smith einfach komplett überworfen.
Ja.
Das wäre ein Big Play gewesen, da kicken sie dann nur ein Field Goal dadurch. Aber also eine Sache, die ich noch sagen wollte hier, die Ravens hatten auch Safety-Verletzungen im Laufe des Spiels, haben, glaube ich, beide Starting-Safeties an irgendeinem Punkt verloren.
Ja,
das
aber
muss man
ich
natürlich
glaube,
fairerweise erwähnen.
Einer kam wieder. Ich glaube, Gilman
genau,
kam,
ja, genau, es war
kam
nur,
zurück.
Es war zwischendurch, genau. Vor allem aber war es für die Big Plays in dem Sinne gar nicht so relevant, weil die eher 1-gegen-1-Matchups mit den Cornerbacks waren. Also der erste zu Thielen, da ist er gegen Marlon Humphrey 1-gegen-1. Eigentlich aus Ravens Sicht denkst du, Matchup, das du magst. geht vertikal. Da denkst du aus Ravens Sicht eigentlich noch mehr, dass du das magst, wenn Adam Thielen mit, ich weiß nicht, 36 oder was der mittlerweile ist, gegen Marlon Humphrey vertikal geht. Und Rodgers legt den halt perfekt einfach rein. Also das war wirklich ein perfekter Wurf für 28 Yards. Das hat den ersten Steelers Touchdown vorbereitet. Da sneaken sie dann mit Connor Hayward. Er ist bei 4. und 1 von der 2 und dann nochmal bei 1. Goal von der 1. Sneaken sie zum Touchdown. Das wäre vielleicht der Call auch vor der Halbzeit gewesen. Er hatte den 31-Yard-Pass auf Freiermuth. Das war eben das, was du gerade meintest. Seam Route über die Mitte. Das war der zum auf dem Weg zum Touchdown zum 2017. Toller Wurf auch von Rodgers. Und dann halt der Touchdown, dann der ultimativ der Game-Winning-Drive war, wo Chidobe Awuzie ausrutscht. Also, es ist schon auch ein bisschen, Calvin Austin provoziert es schon noch ein bisschen, weil er stoppt seine Route kurz ab und Awuzie will halt nach vorne triggern, rutscht dabei halt komplett weg. Und dadurch ist Austin dann halt frei, ist keine Absicherung dahinter. Und der war dann offen für den Touchdown. Aber das fand ich insgesamt wirklich auch bei Rodgers positiv. Er war gewillt, diese Plays zu machen. Er ist downfield gegangen. Tomlin, wir haben es jetzt die Szene vor der Halbzeit schon angesprochen, mehrfach hier wirklich auch fourth down ausgespielt, obwohl es schon im ersten Viertel einmal schiefgegangen ist. Da haben sie auch den Connor Hayward Sneak versucht und da haben die Ravens das gestoppt. War die letzten Wochen einige Male so, war die letzten Wochen einige Male positiv, dass Tomlin da auch aggressiver war. Und er hat sich hier dann unterm Strich für sie auch ausgezahlt. Also irgendwo ist es schon natürlich ein Thema, finde ich, dass die Ravens halt so ein Spiel dann mal wieder verlieren oder mal wieder sich auch selber im Weg stehen ein Stück weit. Aber ich finde, Steelers Front und was Rodgers dann vor allem in der zweiten Hälfte gemacht hat, war dann auch ein Stück weit jetzt nicht unverdient, dass Pittsburgh das gewinnt.
Ja, aber die Steelers-Story geht weiter, die der Ravens endet und vielleicht eben auch die von John Harbaugh als langjähriger Ravens-Coach. Ich glaube schon, dass es hier dann mal frischen Wind braucht, wenn man, also man sieht halt leider keine Entwicklung. Natürlich ist es bitter, dass dann Lamar Jackson so eine schmerzhafte Rückenverletzung hat. Ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass man ihm gestern angemerkt hat. Klar, er ist wenig bis gar nicht gelaufen. Er hatte einen guten Scramble, an den ich mich erinnere. Aber dann halt, also man hat es bei den Würfen nicht gesehen. Ich finde auch, also dann so eine Aktion, wie da sich aus zwei Rushern zu befreien, aus dem Sack zu befreien und dann noch den Ball so anzubringen.
Für mich, ehrlich gesagt, für mich ist es halt so eine Situation, so ein bisschen wie das, was wir damals mit Andy Reid in Philadelphia hatten, wo an sich jeder weiß, das ist ein guter Headcoach und der auch lange, lange Zeit sehr erfolgreich war, aber du halt einfach den Eindruck hast, ehrlicherweise ist es auch ein bisschen wie bei Tomlin und den Steelers, auch wenn die das jetzt gewonnen haben, aber wo du einfach den Eindruck hast, nach, wie lange, Harbaugh ist jetzt 18 Jahre, glaube ich, 18 Jahre Headcoach in Baltimore.
Kann sein, kommt auf jeden Fall hin.
Es nutzt sich irgendwann ab. Irgendwann brauchst du den Tapetenwechsel für beide Seiten. Und das kann gut sein, dass die Ravens sich von Harbaugh trennen, der geht zu irgendeinem anderen Team und ist da sofort erfolgreich. Das halte ich sogar für gar nicht so unwahrscheinlich. Aber dass du halt an irgendeinem Punkt frischen Wind reinbrauchst. Und da sind die Ravens jetzt für mich. Und wie die Saison jetzt gelaufen ist und wie sie jetzt zu Ende gegangen ist für sie, ist eigentlich die Steilvorlage für diesen Tapetenwechsel.
Wir schauen weiter und zwar gehen wir zum nächsten Endspiel, das es gab, und zwar das Endspiel in der NFC West, beziehungsweise das Endspiel um den Nummer 1 Seed der NFC, die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks, und am Ende haben die Seahawks das Ganze für sich entscheiden können mit 13-3, sehr zum Leidwesen von mir, denn ich habe mal wieder nicht den Seahawks vertraut, obwohl ich eigentlich ein gutes Gefühl hatte bei den Seahawks. Und als das Spiel angefangen hat, habe ich mir noch gedacht, warum habe ich nicht auf die Seahawks? Wirklich, naja gut, hätte. Habe ich aber nicht. Die Seahawks gewinnen das gegen enttäuschende 49ers. Das ist, glaube ich, so die Moral von der Geschichte. Weil ich habe es, glaube ich, noch gesagt in der Preview. Für mich die beste Unit auf dem Platz ist die 49ers Offense. Es war aber nicht die 49ers Offense, es war die Seahawks Defense, die sich übrigens auch schon einen Spitznamen gegeben hat, wie sich das für Seahawks Defenses gehört, die ganz gut spielen. Kennst du ihn?
Ich habe ihn irgendwo gesehen, aber ich glaube, ich hab ihn wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr.
The Dark Side.
Ah, ja, stimmt. Dark Side.
So ein bisschen, also, es gibt schlechtere.
Na, ich sag ehrlich, das hat so ein bisschen Nein-Vibes.
Nein-Vibes? Ach so, wie
J.J. McCarthy. So.
The Dark Side. Das ist so eine kleine eine Star-Wars-Anspielung, damit kann ich immer ganz gut leben.
Ja.
Ja.
Gut. Holt mich jetzt nicht so ab, wie du vielleicht merkst.
Nicht so wie Legion of Boom, ja?
Okay. Nein, da kommt aber auch nichts mehr dran. Also ich finde alle auch so die, da gab es ja alles wirklich so No-Fly-Zone und keine Ahnung, was die Jahre danach noch bei anderen Teams haben. Aber
Legion of Boom, da
Saxonville, das fand ich tatsächlich ganz cool. Aber an Legion of Boom kommt, ich glaube nicht, dass da nochmal was rankommt.
Aber sie haben geliefert. Es war wirklich die Dark Side, weil die Niners Offense hat so wenig Punkte erzielt wie seit
Ich glaube, dieses Jahr hatten die noch nicht so wenige Punkte.
Die hatten seit 2017 nicht mehr so wenige Punkte. Seit dem Debüt, seit dem Debütspiel von Kyle Shanahan als Head Coach der 49ers.
Wow. Und das war noch mit irgendwelchen Graupen auf Quarterback. Das war ja noch vor Jimmy Garoppolo und so.
Das stimmt.
Wer hat denn da gespielt? Das war doch irgendwie CJ Beathard oder irgendwie so.
Das kann gut sein, ne? Guter Call, ehrlicherweise. Ich hatte nämlich sein Gesicht vor Augen, aber mir wäre niemals der Name eingefallen. Könnte Beathard oder so gewesen sein. Auf jeden Fall haben sie 23 gegen die Panthers verloren oder so. Und es waren die wenigsten offensiven Yards der Niners, seit Shanahan im Amt ist in der Regular Season mit 173.
Das ist auch wild, ja.
173 offensive Yards, 9 First Downs. Dann noch eine teure, sehr, sehr teure Interception von Brock Purdy, wo er nicht ganz so viel für kann. Ein bisschen in den Rücken geworfen, aber McCaffrey kriegt den nicht verarbeitet. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn diese Seahawks-Defense so spielt gegen, ja, eine richtig gute Offense, jetzt mit Heimrecht, dann noch eine Bye-Week. Die Seahawks sind super gefährlich, Adrian.
Ultra. Ich finde auch auf den Punkt gebracht, bevor wir gleich in die Matchups jeweils gehen, aber auf den Punkt gebracht haben wir in dem Spiel gesehen, wie es für die Niners in den Playoffs zu Ende gehen kann und warum die Seahawks einen tiefen Run hinlegen können. Weil, also ganz rudimentär, wie gesagt, da kommen wir gleich im Detail drauf. Die Niners haben halt kein verlässliches Run-Game. Das wussten wir, das Bears-Spiel, der Bears-Run-Defense ist super schlecht. Und die Run-Defense der Niners ist so schlecht, dass gegnerische Teams sie in bestimmte Game-Scripts zwingen können, sofern sie halt nicht komplett blank in der einen oder anderen Hinsicht sind. Also halt die Bears sind so schlecht in der Run-Defense, dass die das halt nicht machen können. Zum Beispiel, Seattle hat natürlich eine Elite-Front und stoppt den Run. Und deren Run-Game ist zwar jetzt nicht sonderlich gut, aber in so einem Matchup laufen die halt dann auch für 180 Yards und haben ein paar Explosives, bewegen den Ball gut am Boden. Und plötzlich bist du aus Niners Sicht so krass in eine Ecke gedrängt. Und es hängt halt dann komplett von Purdy und vom Passing-Game ab. Und die Seahawks, ich meine, so unfassbar gut die Defense natürlich ist, wenn die es offensiv nicht wegwerfen, und ich meine, sie haben ja sogar hier einiges liegen lassen in dem Spiel.
100%
Field Goals und Red Zone und so weiter. Aber wenn die nicht irgendwie 2, 3, 4 Turnover haben und das Spiel aktiv wegwerfen offensiv und dann ein bisschen den Ball laufen können, 2, 3 Big Plays haben und halt den Rest dann Defense und Special Teams machen lassen, dann werden die weit kommen. Und ich meine, ich will jetzt noch nicht in der Preview schon abdriften, aber für die Niners wird die Gefahr wahrscheinlich halt sein, dass denen gegen die Eagles ein ähnliches Spiel droht von der Herangehensweise, wie sie das hier erlebt haben.
Wir gucken ganz am Ende der Folge auf die Playoff-Spiele und auch auf die Draft-Order. Aber ja, hast du vollkommen recht. Ich finde halt, also klar, die Seahawks-Offense muss sich irgendwo bedanken bei der Defense, dass die Hürde so klein war, um dieses Spiel zu gewinnen, dass diese Offense wirklich nur 3 Punkte gemacht hat und halt nicht nur irgendwie so 3 Random-Punkte, sondern einfach wirklich den Ball nicht bewegen konnte. Das Ergebnis, wie du schon angedeutet hast, das hätte deutlicher sein können, weil die Seahawks konnten den Ball nicht unbedingt konstant bewegen, aber oft in kritischen Momenten. Also ich fand schon, dass sie einige, wie soll man sagen, dass viele Plays haben nicht so geklappt, wie sie klappen sollten, aber dann halt, wie gesagt, in den kritischen Momenten immer wieder hier und da. Ich will es gar nicht Big Plays nennen, weil es waren nicht immer Big Plays, aber es waren dann halt so Türöffner. Es waren neue First Downs. Am Ende waren es 361 offensive Yards und gerade am Anfang, fand ich, konnten sie den Ball gut bewegen. Und dann kam halt so vieles zusammen. Sie scheitern bei 4. und Goal. Sie verschießen 2 Field Goals, wie du schon gesagt hast, generell in der Red Zone. Dann das ein oder andere Mal gescheitert und nur ein Field Goal machen können. Es war nicht die Konstanz. Aber wenn die Hürde so klein ist, die Defense liefert, wie du schon sagst.
Und richtig.
Das habe ich mir genauso aufgeschrieben. Dann braucht es nicht viel. Und dann braucht es ein halbwegs fehlerfreies Spiel von Sam Darnold. Und das Potenzial, das Ceiling ist ja viel, viel höher, das wissen wir.
Genau. Das Ceiling, und das ist halt die Frage, ob sie das Ceiling überhaupt abrufen müssen, weil das waren ja die Bedenken, die wir halt die letzten Wochen hatten, weil das Ceiling, das sie ja oft in der ersten Saisonhälfte abgerufen haben, jetzt nur offensiv gesprochen, war halt in der zweiten Saisonhälfte fast nie gegeben. Dafür die Turnover deutlich mehr. Und dann war ja so halt die Frage, Punkt 1, wie schlimm werden die Turnover Richtung Playoffs? Und Punkt 2, wie nah kommen wir nochmal an dieses Ceiling? Aber das Ding ist halt, wenn Punkt 1 kein Problem ist, also wenn die Turnover, sagen wir mal, weggehen oder auf ein Minimum sind, brauchen sie Punkt 2 wahrscheinlich nicht mal, um weit zu kommen in den Playoffs. Ja, ich habe es mir hier auch, also viele ähnlich aufgeschrieben, was du gerade gesagt hast. Die Explosives, ja auch gerade im Run-Game dann halt, Charbonnet hat den Touchdown-Run über knapp 30 Yards im ersten Viertel. Kenneth Walker hat diese 3. und 17 Conversion, also die waren Breaking Point in dem Spiel. Das war kurz nachdem Seattle eigentlich schon mit einem Fumble den Ball verlieren muss, den die Niners nicht recovered kriegen. Und dann sind sie in 3. und 17 und die Niners haben halt aber auch horrend schlecht getackelt in diesem Spiel. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Charbonnet 10 Forced Missed Tackles, persönlicher Karrierehöchstwert. Walker hatte nochmal 7. Next-Gen-Stats hat die Niners mit 21 Missed Tackles in diesem Spiel. Das sind die zweitmeisten von der Defense in einem Spiel diese Saison. Und das dann, klar, das nimmt dann viel Druck vom Passing-Game. Und Darnold, also, er hat es halt, er hat es nicht weggeworfen in dem Spiel. Sie konnten ihn auch, und haben sie auch, finde ich ehrlicherweise, ganz gut verstecken. Er hat schon auch einiges liegen gelassen. Also bei dem ersten, gleich beim ersten Drive, First and Goal, hat er Charbonnet aus dem Play-Action-Fake einfach wide open auf seiner rechten Seite, wo er eigentlich auch das sehen muss zum Touchdown, wirft den einfach nicht. Keine Ahnung warum. Stattdessen kassiert er einen 11-Yard-Sack und der Drive endet dann ohne Punkte mit einem Turnover und Downs. Also da haben sie einfach 7 Punkte liegen gelassen, die, finde ich, schon maßgeblich auf Darnold gehen in den Punkt. Er hatte spät im zweiten Viertel bei 3. und 6. Wurf, wo sie schon klar in Field-Goal-Range waren, wo er Glück hat, dass es keine Interception ist, weil er versucht, so ein bisschen einen auf JSN zu erzwingen. Und zwei Niners-Spieler Spieler behindern sich noch gegenseitig am Catchpoint. Wenn das ein bisschen anders läuft, fängt der Safety den vielleicht ab. Dann hatten sie natürlich nochmal Turnover-Glück bei dem Fumble, den ich gerade angesprochen hatte, vor dieser langen Conversion von Kenneth Walker. Da muss man sagen, rutscht Darnold eigentlich halt oder weg oder stolpert bei der Ballübergabe und dadurch ist der Ball raus. Bei dem zweiten Mist-Field-Goal-Drive, den sie hatten, hat er aus dem Play-Action-Rollout, ich glaube, es ist JSN eigentlich komplett, also hat ihn offen, aber überwirft ihn einfach. Da konverten sie dann am Ende, aber nehmen dann den Ball komplett aus Darnolds Hand raus und laufen halt auf Sicherheit, um das Field-Goal zu kicken und das geht gegen den Goalpost. Also sie haben schon auch, fand ich, versucht, ihn da zu verstecken, haben schon auch versucht, das Spiel häufiger aus den Händen des Quarterbacks zu nehmen. Und ich fand jetzt auch nicht, also Darnold war halt okay. Ich fand, der war okay. Mhm. Ich fand, ehrlicherweise, der bessere Quarterback war auf der anderen Seite in dem Spiel.
Ja.
Ja. Wow. Ja.
Ja, also wir können über Purdy sprechen.
Purdy hat nicht viele Fehler gemacht, aber Production war halt gar keiner.
Das Ding, ja, genau, das Ding ist halt,
liegt nicht nur an ihm, aber er ist halt schon maßgeblich beteiligt daran, dass irgendwas funktioniert offensiv.
Das war halt ein Spiel, das die Limitationen von Shanahans Offense, die ehrlicherweise schon immer hat, und dann eben auch anknüpfend daran die Limitation von Purdy ein Stück weit gnadenlos aufgedeckt hat. Eben wenn man ein Spiel hat, wo man übers reine Dropback-Passing-Game gehen muss, in einem negativen Game-Script ist, gegen eine starke Defense eben, wo du, selbst wenn wir sagen, jetzt die Niners über die letzten Jahre, okay, Play-Action so ein bisschen runtergegangen, das machen sie ein bisschen weniger, aber die Stärke der Offense designmäßig ist ja immer noch über Formationen, über Personnel, über Run-Looks, vorteilhafte Matchups und vorteilhafte Looks für den Quarterback im Passing-Game zu kreieren. Und wenn sie das nicht können, was in diesem Matchup halt hier dann eben nicht der Fall war, dann siehst du einfach Grenzen einmal ein Stück weit schematisch und auch dann eben auch ein Stück weit beim Quarterback. Ich fand Purdy, er hat Plays halt gemacht, er hat mehr kreieren können, immerhin noch ein bisschen. Er hat hier und da mal so einen kleinen Akzent setzen können. Er hat auch Bälle verfehlt. Also auch eher, ich habe mir aufgeschrieben, beim ersten Drive, da laufen sie die Niners erstmal zweimal, sind dann in 3. und 3. Purdy wirft den. Entweder wirft er ihn zu ungenau oder er hat eine andere Route vom Receiver erwartet bei Third Down. Da punten sie. Beim zweiten Drive hat er den Checkdown zu McCaffrey eigentlich offen und auch Zeit in der Pocket. Läuft dann gegen Pressure weg und in den Sack rein. Das war 2. und 8. Das muss zumindest, finde ich, ein positives Play sein. Also wirft den Checkdown, dann bist du in 3. und machbar. Beim dritten Drive hat er seinen ersten richtig guten Scramble gehabt. Ist dann aber ein bisschen late, finde ich, wo sie Fourth Down ausspielen gegen Druck. Da muss der Ball, glaube ich, direkt raus auf Kyle Juszczyk in die Flat. Geht da ein bisschen zu spät hin. Also, er hatte ein paar Würfe, die auch zu hoch angesetzt waren. Und auf der anderen Seite hat er halt ein paar Plays kreiert. Aber du hast einfach gesehen, eben, wo diese Offense an Grenzen gestoßen ist. Und die Nummer 1 Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, war für das Spiel, wenn die Niners an der Line of Scrimmage keine Chance haben, Trent Williams hat nicht gespielt, wenn die keine Chance an der Line of Scrimmage haben und keinen Receiver, der Downfield gewinnt, weil Ricky Pearsall ist ja bisschen überraschend ausgefallen, dann ist das Feld einfach zu eng und das hat man extrem gemerkt.
Also klar, was die Playmaking-Qualitäten angeht, das ist ja die ganze Saison schon ein Thema und ein Problem. Ich glaube, das hat man natürlich sich auch ganz anders vorgestellt. Ich fand aber viel extremer die Limitierung, die du dann halt in der Defense gesehen hast, ehrlicherweise. Ja. Dass du eine Defense hast, die offensichtlich gut gecoacht war und auch gut eingestellt war, weil ich finde, die kamen so mit so viel Feuer raus oder in dieses Spiel und hatten das auch das ganze Spiel über. Also so, die Einstellung war da, aber die Qualität hat dann an vielen Ecken nicht ausgereicht. So. Und das ist natürlich auch jetzt nichts, nichts Neues. Auch da fehlen ja wirklich enorm viele Spieler. Sorry. Und ein Spieler, Tatum Bethune, wird da so ausgesprochen? Middle-Linebacker, der ist mir die letzten Wochen schon immer mal wieder negativ aufgefallen. Aber in diesem Spiel, und das, da kannst du dann halt auch von draußen wenig machen, der alleine hat 5 Missed Tackles und war all over the place. Auch in Coverage häufig geschlagen worden. Also, ich weiß nicht, es muss schon viel passieren, dass mir einfach nur beim Schauen, ohne dass ich ihn jetzt gezielt beobachte, ein Middle-Linebacker auffällt, immer wieder auffällt. Und das ist die letzten Wochen schon der Fall gewesen, aber gestern oder vorgestern sehr extrem.
Ist ja auch, ich kriege das so ein bisschen aus Niners-Kreisen mit, dass da auch ein Stück weit Kritik an Robert Saleh mittlerweile da ist, wo halt so dieses, also Saleh war ja lange, hat er diesen Ruf auch zurecht gehabt, so er holt das Maximum raus aus der Unit und wo jetzt halt einige auch sagen,
ja, aber finde ich
naja,
schon.
Aber jetzt halt so ein bisschen dieses Ding, müsstest du halt vielleicht dich schematisch ein bisschen mehr anpassen, weil auf der einen Seite ist natürlich ein absolut faires Argument zu sagen, das sind halt teilweise einfach kein, das ist ja halt kein NFL-Level, was da teilweise
ist. Guck dir mal die Front an und sag mir dann, absolut, wie viel mehr hättest du da rausholen sollen.
Aber halt gerade vor dem Hintergrund, dass du halt eben nicht dich, was er ja immer noch primär macht, eben versuchst, deine Defense darauf aufzubauen, dass dein Foreman-Rush gewinnt. Das ist halt Salas Defense, aber ob du halt da nicht anpasst. Und ich finde, beide Seiten sind da irgendwo richtig. Aber also die Qualität ist einfach zu schlecht, aber vielleicht muss Saleh gerade in den Playoffs dann auch andere Gameplans auspacken.
Das stimmt, das kann man dann vielleicht vereinzelt tun, aber du kannst nicht dein komplettes Scheme während der Saison einmal umkrempeln.
Nee, das stimmt, klar.
Ich glaube, das stellt man sich dann etwas zu einfach vor, von außen betrachtet, weil das ist ja etwas, was du, ja, auch gerade aus 49ers Sicht, ja, über das Scheme hat sich ja auch ohne ihn jetzt nicht massiv verändert. Das ist ja etwas, was jahrelang und auch vor allem dann halt in der Offseason, in der Saisonvorbereitung, intensivst aufgebaut wurde und halt, ja, da kannst du die Säulen nicht mal eben so einreißen. Natürlich ein paar Veränderungen hier und da, aber guck dir mal die Starting Defensive Line an.
Ja, total, also keine Frage.
So, das ist.
Und jetzt geht's gegen die Eagles Offensive
Line. Einer von denen wäre bei einem anderen Team Starter. Vielleicht. Bryce Huff, vielleicht. Ja.
Ja, würde ich mitgehen. Und wie gesagt, das wird halt, also ohne jetzt schon zu weit in die Preview gehen zu wollen, aber das wird halt ein Riesenproblem gegen die Eagles sein, weil auch die Eagles, klar, die O-Line ist nicht das, was sie war, aber du wirst halt an ähnliche Probleme, auf ähnliche Probleme stoßen, die du jetzt hier gegen die Seahawks hattest. Und das sah halt dann doch, als wir auch die Niners besprochen hatten die letzten Wochen, dachte ich schon, dass die offensiv hier mehr machen können als das, was dann da kam.
Aber beide in den Playoffs. Gegen wen sie spielen, du hast es schon angedeutet. Aber wir schauen am Ende nochmal drauf, beziehungsweise die Seahawks spielen erstmal gegen niemanden. Denn die haben sich eine Bye-Week verdient durch diesen Sieg. Und dann müssen wir noch eben über die NFC South sprechen. Denn das war kurios. Es ist dieses Szenario eingetroffen, das wir vor Wochen mal angedeutet haben. Nicht dran geglaubt haben, allerdings. Drei Teams mit 8 Siegen in der NFC South. Die Panthers, die Falcons und die Buccaneers. Und das kam wie folgt. Samstagabend haben die Buccaneers ihr Soll erfüllt und haben die Panthers knapp geschlagen mit 16-14. Das bedeutete, dass alles an den Falcons hing. Wenn die gewinnen, sind die Panthers weiter. Wenn die Saints gewinnen, dann sind die Bucks weiter und in den Playoffs. Am Ende war es sehr knapp und spannend bis zum Schluss. 19-17 gegen die Saints. Panthers, erster Division-Sieg seit 10 Jahren. Seit Cam Newton.
Okay, also erstmal natürlich ist es absolut kurios, dass wir auf diesem Weg dahin gekommen sind. Mhm. Ich habe zur Halbzeit von dem Bucks-Panthers-Spiel am Samstag habe ich noch getweetet, so eigentlich wäre es absolut passend für diese Division, wenn das Endergebnis ist, dass dann dieser Falcons-Sieg die Division entscheidet.
Also da wurde sich ja offensichtlich gegen gewehrt, in die Playoffs zu kommen. Es musste halt irgendjemand.
Richtig.
Aber das, was die, also keiner von denen.
Nee.
Keiner von denen hat was in den Playoffs verloren. Also das muss man schon mal so festhalten.
Ich meine, also da muss man vorsichtig sein, weil das kann natürlich eine richtig blöde Aussage sein, wenn die dann überraschend ihr Wildcard-Game gewinnen.
Nein, nein. Also ja, vielleicht.
Aber,
okay, das kann passieren, weil die Panthers, wissen wir, können überraschen. Aber wenn wir nicht wissen würden, was die Panthers dieses Jahr dann schon mal aus dem Nichts gezeigt haben. Wenn du dir das gestern anschaust, vorgestern, wenn du dir das Spiel gegen die Buccaneers anschaust und sagst, das ist ein Playoff-Team und das muss jetzt gegen die LA Rams antreten, du würdest keinen Cent auf die Panthers setzen.
Nein, würde ich nicht. Und gleichzeitig sage ich dir halt auch, sie haben sich schon mal geschlagen dieses Jahr.
Ja.
Ist halt, ja, es ist, also, ich weiß nur, halt, ne, Playoffs sind eine komische Nummer, aber also, du hast inhaltlich natürlich völlig recht.
Es war so viel Dusel auch, also
ja.
Die Panthers waren nicht gut. Die Offense war gegen die Buccaneers vor allem in Halbzeit 1 komplett tot. Ja, der Touchdown, den sie gemacht haben, da hatten sie ein kurzes Feld und so. Es war natürlich strömender Regen, das hat die ganze Sache nicht erleichtert, aber der gilt ja nun mal für beide Teams. Dann Flea-Flicker zu spielen, ist natürlich auch eine super Idee, wo Rico Dowdle ausrutscht und den Ball fummelt. Ja. Dann natürlich direkt einige Memes, wie Bryce Young zum Fumble geht, nämlich, ja, vielleicht nicht, also er schmeißt sich nicht auf den Ball, das hat natürlich gerade bei Panthers-Fans
Super Bowl-Erinnerung.
Was getriggert, nämlich im Super Bowl, wo Cam Newton sich nicht wirklich bemüht hat, den Fumble zurückzuerobern. Ja, aber mit so einer offensiven Performance gegen die Rams, ja, es ist halt das System der NFL, dass der Division-Sieger automatisch mit in die Playoffs kommt, aber es fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja, also das Spiel Bucks gegen Panthers war halt wirklich, das war so eine Mini-Zusammenfassung der Saison auch von den beiden. Bucks starten eigentlich wieder gut, wie die letzten Wochen meistens auch. Kontrollieren die Line of Scrimmage am Anfang, laufen den Ball, das öffnet die ganze Offense, Baker paar gute Plays und die führen schnell 10-0. Und du denkst dir so, ja, okay, wenn die so weitermachen, kontrollieren die Nummer hier. Und dann kamen halt, genau wie die letzten Wochen, die individuellen Fehler, die Bucks jetzt schon so lange plagen, inklusive Mayfield selbst. Letzte Woche schon einen richtig miesen Pick gehabt. Der und hier war eigentlich noch schlimmer, ehrlich gesagt. Direkt zum Linebacker geworfen.
Ganz kurz und noch einmal davor, noch zum Positiven. Ja. Mir hat der Vibe richtig gut gefallen. Weil wir haben ja darüber gesprochen, die fühlen sich dann an. Und sowohl offensiv als auch defensiv hast du richtig Feuer gespürt. Die waren richtig heiß darauf, dieses Spiel unbedingt genau gewinnen so zu wollen. Also alles, was man so aufnehmen konnte, war eigentlich positiv.
Also dachte ich ganz genau so. Und dann hast du diesen Fehler, diese Interception. Daraus machen die Panthers schnell einen Touchdown. Und dann auf einmal, wo ein Spiel, was sich angefühlt hat, die Bucks kontrollieren das komplett, ist dann 10-7. Und dann geht wieder diese anfängliche Leichtigkeit der Offense nach den ersten gescripteten Drives weg. Und du kriegst so ein super sloppy Spiel. Klar, in starkem Regen, natürlich. Von beiden Teams aber. Also von beiden Teams dann das sloppy Spiel. Young hat ja auch diesen miesen Pick bei Third Down, eine Outroute, die er einfach ungenau wirft. Und da auch der Arm halt limitiert ist ein Stück weit. Das fand ich ein paar Mal auffällig, dass Young echt Probleme damit hatte, in dem Wetter genug Power in die Würfe zu packen. Da sind ein paar auch echt so ein bisschen weggegangen. Das war ein Stück weit auch schade, weil ich gern gesehen hätte, dass die Panthers vertikal mehr attackiert hätten. Also es hat ja dann ganz spät mal mit dem Shot auf McMillan geklappt, vor dem zweiten Touchdown. Ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen für Carolina vielleicht in anderen Bedingungen. Und dann halt eben so viele Fehler. Du hast ja einen schon angesprochen mit dem Flea-Flicker, wo Dowdle ausrutscht und den Ball wegfummelt. Die verschießen einen Field-Goal zum Start in die zweite Hälfte. Im Gegenzug bekommen die Bucks ein Field-Goal geblockt, nachdem sie bei First Down mal wieder eine False-Start-Penalty kassiert haben. Also so viel symptomatisch irgendwo für beide Teams in dem Spiel. Und um die Nummer komplett zu machen, wir reden da sehr selten drüber, aber alter Falter, die Refs in diesem Spiel. Also,
ja,
es war schon.
Auch noch.
Und ich finde ja, also bei sowas wie, es gab ein paar, wo du Fragezeichen hintersetzen kannst. Würde ich jetzt hier aber nicht erwähnen. So, wir haben eine Defensive Pass Interference gegen die Panthers, wo der Bucks Receiver eigentlich stolpert, also so ein bisschen Kontakt vielleicht da, aber stolpert.
Du meinst, wo Kate Ottens über seine eigenen Füße.
Genau,
fällt.
Genau. Ich glaube, der stößt da an die Beine. So.
Genau, aber heißt es nicht sogar, wenn die Füße so sich verhaken, dass es dann keine Pass Interference sein kann, weil das passiert.
Also
halt.
es ist ein falscher Call, aber den würde ich jetzt hier nicht anbringen. Die Offensive Pass Interference gegen Tetaro McMillan.
Quatsch.
Für Handfighting kurz über die Line of Scrimmage, finde ich auch Quatsch. Hätte ich jetzt hier auch nicht angebracht.
Der Verteidiger ist einfach weak in dem Fall. Also.
Der
Move, der McMillan macht, der sieht extrem aus, weil der überhaupt keine Balance hat, sein Gegenspieler,
richtig,
und einfach wegfliegt.
Genau.
Ja.
Genau. Es gab ein Play, wo ein Bucks-Linebacker Tommy Tremble, dem Panthers Tight End, den Helm runterreißt, was keine Flagge gab. So, viele kleine Fehler, nochmal, das würde ich jetzt hier nicht anbringen. Aber
es gab
Fumble
auch ein, zwei, die mir aufgefallen sind, in die andere Richtung, muss man dazu sagen, die waren halt eher früher im
Spiel. Richtig.
So, aber
Der Fumble bei diesem Backward Pass, den fand ich skandalös. Wer es nicht gesehen hat, Young wirft den Ball offensichtlich, nein, ich dachte im Live schon, okay, das ist ein, der wirft den nach hinten. Rico Dowdle hebt den auf. So, dann müsste Rico Dowdle theoretisch die Freiheit besitzen, mit dem Ball nach vorne zu laufen und er hat viel Platz. Refs pfeifen das ab und sagen incomplete. Ändern dann die Entscheidung von incomplete auf Fumble. Und weil das Play abgepfiffen wurde, sie einfach, die Panthers verlieren hier 7 Yards. Diese Play. Und drei Plays später versuchen die Panthers dann 54 Yard Field Goal und der Kick geht daneben. Wenn die das nicht abpfeifen in dem Moment und Dowdle einfach laufen kann, holt der locker mindestens, der kommt mindestens zur Line of Scrimmage zurück. Also das war schon so ein, das war schon, fand ich, in einem Spiel, wo beide Teams sehr, sehr flawed, sehr, sehr inkonstant waren, waren die Refs da keine Ausnahme.
Ja, vor allem, weil es sich hinten raus dann so ein bisschen gehäuft hat und ich hätte auch noch angesprochen, wie gesagt, die Panthers haben wenig selber gemacht, um jetzt irgendwie das Spiel für sich zu entscheiden, aber es wurde ihnen auch sehr schwer gemacht, das muss man, glaube ich, so so festhalten. Es fällt mir immer schwer halt zu sagen, wenn es nicht das allerletzte Play war in einem Spiel, dass die Refs das Spiel entschieden haben, weil da hatten die Panthers genug eigene Möglichkeiten. Aber ja, das war einfach zu viel. Das waren zu viele super selten oder falsche Entscheidungen einfach, die dann pro Buccaneers getroffen wurden.
Genau. So will ich es zusammenfassen. Ich meine, im Endeffekt ist es wurscht, weil die Fans.
Genau, am Ende sind sie weitergekommen, aber es ist schon, war schon.
Ja, genau. Und
aber
das
Falcons-Zeltspiel. Die Memes waren so großartig dazu, weil es war halt so, okay, wir müssen irgendwie Spannung in dieses Falcons gegen Saints-Spiel bekommen. Wie kriegen wir das hin? Ja, indem die Bucks gehen.
Ja, klar. Und ich meine, das Spiel war ja auch irgendwo kurios. Also, die Saints waren ja über weite Strecken das bessere Team als die Falcons. Saints haben den Ball viel besser bewegt, hatten mehr First Downs, fast 2 Yards pro Play mehr als Atlanta. Saints waren 3 von 3 bei Fourth Down, waren besser in der Red Zone. Waren halt Turnover und Special Teams. Also Saints kriegen einen Punt geblockt, also Falcons blocken einen Punt, wodurch Atlanta einen kurzen Touchdown macht. Beim nächsten Drive verschießen die Saints einen Field Goal und Atlanta kriegt ein kurzes Feld für selber einen Field Goal Drive. Die Interception von Tyler Shuck am Ende, da machen die Falcons nochmal ein kurzes Field Goal draus. Also 13 von den 19 Falcons Punkten kommen eigentlich direkt aus Turnovern. Die hatten, oder andersrum, die Saints hatten 4 Drives über 55 plus Yards in dem Spiel. Die Falcons hatten genau keinen einzigen.
Ja.
So lief dieses Spiel halt ab und viele Fehler auch drin. Fand, Shuck war auch jetzt da noch mal sehr up and down in dem Spiel. Hat ein paar gute Plays, aber auch echt ein paar Fehler drin gehabt. Und bei Atlanta haben wir jetzt schon anfangs drüber gesprochen, eben der Neustart. Neuer GM, neuer Head Coach. Und dann schauen wir mal, wie es da auf Quarterback weitergeht.
Schauen wir noch auf die restlichen Spiele. Die Browns haben gegen die Bengals gewonnen mit 20-18. Ich bin ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass die Browns gewonnen haben. Ich habe das Spiel geguckt, aber vielleicht war es mir auch einfach zu egal. Aber nach dem Myles Garrett Sack-Rekord, den er gebrochen hat, den Single-Season-Sack-Rekord, war irgendwie alles überfällig, alles oder hinfällig.
Ja, irgendwie schon. Ja, also es ist auch die einzige Notiz, die ich zu dem Spiel habe. Myles Garrett hat den Sack-Rekord gebrochen. Browns aber auch ein ganz gutes offensives Spiel insgesamt. Aber ja, ansonsten war das halt so ein Woche 18-Spiel.
Da gab es viele von, zum Beispiel Vikings gegen Packers, 16-3 für die Packers, die mit drittem Quarterback angetreten sind, mit Clayton Tune. Die waren ja schon sicher Siebter, also es war eigentlich super egal, dieses Spiel. JJ McCarthy wollte noch ein bisschen was beweisen. Und die schönste Situation, Szene in diesem Spiel war, dass CJ Ham einen Touchdown-Run bekommen hat. Und der wird seine Karriere, seine lange, lange Karriere als Fullback dann beenden und wie der gefeiert wurde und die Familie auf der Tribüne. Das war schon sehr rührend.
Die Szene und spät im Spiel haben die Vikings nochmal eine Timeout genommen, um Harrison Smith individuell zu verabschieden. Hat er seinen großen Applaus bekommen, ist vom Feld gegangen. Für ihn wahrscheinlich dann auch das letzte Spiel. Davon können wir, denke ich, ausgehen. Also das waren so die emotionalen Momente. Die bitteren Momente waren, dass Vikings haben ja JJ McCarthy hier nochmal spielen lassen. So, ne? Sind ja immer noch an dem Punkt, möglichst viel Informationen zu ihm sammeln, möglichst viel Spielpraxis. Und dann war der halt echt sehr, sehr up and down und musste dann früh in der zweiten Hälfte mit der mit dann doch wieder der Handverletzung runter. Also das war so der bittere sportliche Kontext. Ansonsten haben die Vikings das natürlich defensiv gegen eine komplett zweite, dritte Garde in der Packers Offense dominiert. Packers war echt, das war schon auch witzig, weil ganz am Ende dann hat LaFleur echt nochmal so Timeouts genommen und sowas, um dieses Field Goal irgendwie noch zu kicken, damit sie keinen Shutout da kassieren.
Ja, aber das kann ich verstehen, weil du den Jungs, die da auf dem Feld sind, natürlich klar, auch irgendwie. Du willst sie nicht vom Platz schicken und die haben, die haben am Ende 121 offensive Yards gemacht.
Die haben quasi nichts gemacht. Also du hattest auch wirklich den Eindruck, dass die vom Gameplan her war das halt alles so vanilla. Ich würde stark davon ausgehen, dass die Packers sich schon mehr auf potenziell die Eagles und die Bears unter der Woche vorbereitet haben als auf dieses Spiel.
Relativ egal war auch das, was zwischen den Giants und den Cowboys passiert ist. Am Ende war es ein 34-17 für die Giants. Aber einem war das nicht egal. Jackson Dart. Der wollte nochmal ein Ausrufezeichen setzen und vor allem offensichtlich verhindern, dass die Giants hoch picken. weil die sind durch diesen Sieg von Pick 2 auf Pick 5 gefallen.
Nachdem sie ja letzte Woche schon mit dem Sieg gegen die Raiders quasi den Pick Nummer 1 in Anführungszeichen verspielt haben. Ja, Cowboys haben da dann Starter rausgenommen im Laufe des Spiels. Dak Prescott, noch ein paar andere haben nur die erste Hälfte gespielt. Und ich habe hier die bitterste Statistik für diesen Sonntag zu diesem Spiel. Mhm. Weil, pass auf, mit diesem Sieg stehen die Giants jetzt 38, also 8 Siege, 30 Niederlagen in ihren letzten 38 Spielen. 4 dieser 8 Siege kamen in Woche 17 oder Woche 18, als sie eliminiert waren und es nur noch um Draftposition ging. Und ich meine, das ist halt unfassbar eigentlich, aber es ist ja hier genau das passiert. Selbst in diesem Spieltag noch. Die Raiders gewinnen ja. Die Raiders gewinnen ja ihr Spiel, wenn die Giants das hier verlieren. Ne? Aber nee, jetzt picken sie halt an 5 und ja, so geht halt die Saison zu Ende.
Die Jaguars haben nichts anbrennen lassen, sind zwar in Rückstand geraten, aber gewinnen dann noch easy mit 41-7 gegen die Titans. Die allerdings Cam Ward früh im Spiel verloren haben. Deswegen, da konnten sie den Texans nicht helfen. Aber die Jaguars waren wirklich gut drauf und haben noch mal eben einen 67-Yard-Field-Goal geschossen. Beziehungsweise Cam Little hat das gemacht.
Längstes Outdoor-Field-Goal in der NFL-Geschichte.
Nachdem er selber den Rekord schon aufgestellt hat mit 68 Yards.
Richtig, also er hält jetzt den Rekord für das längste und zweitlängste Field-Goal. Also wir hatten ja ein paar Kicking Hot Takes vor der Saison. Müssen wir noch mal reingucken, wie.
Nee, das wird nicht gereicht haben, weil das waren ja irgendwie, der Rekord wird so und so viele Male gebrochen.
Dreimal gebrochen oder so, ja, stimmt.
Er wurde ja nur einmal gebrochen.
Nur einmal,
oder?
Ne? Ja. Ich glaube, ja.
Ich glaube, also, dazwischen gab es kein längeres, ja.
Das wird dann auch interessant sein für die Playoffs, ne? Weil, wenn du einen Kicker hast, der dir irgendwie 65 Jahre reinhauen kann, kann ein Faktor sein. Ansonsten
hast du eigentlich gerade Cam Littler gesagt und bist hast dich als Darts-Fan geoutet?
Nee, das würde ich niemals tun. Mhm. Ich hoffe nicht, dass ich das getan habe. Mit der Malik Willis-Verletzung war ja auch wirklich so der letzte Intrigue dann sehr schnell raus aus dem Spiel und dann haben die Jaguars es halt wirklich auch komplett dominiert.
Die Texans wiederum, die haben keine Schützenhilfe bekommen, haben aber ihr Soll erfüllt, bisschen gequält haben sie sich gegen die Colts. 38-30 gegen die Colts mit Riley Leonard.
Ja, ich meine, es war ja so, die Texans hätten ja eben eine Jaguars-Niederlage gebraucht, um die Division noch gewinnen zu können. Und dann war Jacksonville 31-7 vorne zur Halbzeit. Und dann haben die Texans ihre restlichen Starter mehr oder weniger rausgenommen. Also Nico
aber
Collins
spät,
hat ja schon
oder?
Gar nicht gespielt.
Haben
war
sie
es nicht schon War es nicht früh zweite Hälfte? Habe ich mir das falsch aufgeschrieben?
Nee, kann gut sein. Ich habe nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ich habe dann noch mal geguckt, wie viel wie heißt der Backup noch mal? Davis Mills. Mhm. Ja gut, 9 Pässe geworfen. Ich gehe jetzt noch mal rein. Es kann gut sein. Mal. Ich dachte nämlich dann irgendwann, die spielen ja immer noch.
Vielleicht habe ich es mir auch falsch aufgeschrieben. Also, ich schaue jetzt gerade mal. Nee, erster Drive, zweite Hälfte
recht,
war
schon. Du hast recht. Ja. Okay.
Gut, die haben halt nicht mehr viel gemacht.
Ja, eben, deswegen, das hat mich so gewundert. Ich hatte dann nicht nochmal in Verlauf geguckt, weil so statistisch fallen die halt nicht so auf, als hätten die eine ganze Halbzeit gespielt.
Aber man muss ja fairerweise auch sagen, also dein Punkt ist ja insofern korrekt, den du gesagt hast, es war 23-17 Texans zur Halbzeit. Also sie haben schon, das war schon ein enges Spiel, ein überraschend enges Spiel, als sie noch mehr Starter drauf hatten. Auch weil Riley Leonard echt Plays gemacht hat. Der erste Wurf, dieser 66-Yard-Touchdown auf Alec Pierce hinter einer blown Coverage, in einem Spiel, in dem die Colts am Boden nicht viel machen konnten. Ja. Pierce hatte ja mehrere Big Plays in dem Spiel, hat noch einen kurzen Touchdown noch dazu gehabt.
Und hat sich dann rausgenommen?
Ja, also ganz ehrlich, ist vom Platz geflogen. Ich fand, das war eine lächerliche Penalty. Nee, berührt den Ref halt minimalst. Und der Ref läuft fast noch mehr in ihn rein, fand ich.
Sehe ich ein bisschen anders, weil also ja, das Reinlaufen war minimal, seine Gestik nicht und vielleicht auch das, was er gesagt hat, nicht. Und das alles zusammen in einem Sport, wo die Refs so in Anführungszeichen heilig sind, also wirklich nicht berührt werden sollen, wo man extrem streng ist. Das ist eine bekannte Regel. Das ist, du hast nicht den Schiedsrichter zu berühren, so, also anzugehen. Und er macht es ja offensichtlich. Und das Berühren, mein Gott, ja, das ist dann halt vielleicht minimal, aber das ist nun mal die Regel. Du hast den Ref nicht so anzugehen. Und vor allem auch in meinen Augen völlig zu Unrecht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Also ich find's einfach nur dämlich, ehrlicherweise, vor allem wenn du auf einem absurden Spiel unterwegs bist, also eine absurde Statline am Ende dieses Spiels schon hast, aber noch eine krassere hättest haben können, fand ich es einfach nur dämlich und das musst du einfach besser lösen in dem Moment. Also ja, es ist kleinlich, aber es ist halt die Regel so.
Ich fand halt, er geht halt hin und hebt beide Arme weg. Also so, ich fand, es war kein, er geht nicht aggressiv auf den Ref zu.
Doch,
klar, er beschwert sich, aber
doch,
er nimmt beide Arme weg.
Mit ausgebreiteten Armen geht er auf ihn zu und beschimpft.
Und dann macht aber der Ref einen Schritt nach vorne und dadurch entsteht der Kontakt halt. Also ich fand, es war...
Musst
zu
du wenig. Musst du wegbleiben.
So oder so wird Alec Pierce sehr viel Geld in dieser Offseason bekommen, weil er wird Free Agent. Und der hat am Ende eine richtig, richtig produktive Saison gehabt. Und nicht, also war er letztes Jahr auch schon einer der besten Downfield-Receiver in der Liga. Der wird ordentlich kassieren in dieser Offseason.
Die Bills haben ein leichtes Spiel gehabt gegen die Jets. Mit 35-8 gewonnen. Josh Allen stand für einen Snap auf dem Spiel, auf dem Feld. Und ja, hat sich dann zur Ruhe gesetzt. Den Rest hat Mitch Trubisky gemacht.
Mm, 4 Touchdowns für Mitch Trubisky.
Ja, bitte.
22 von 29. Ja, also ganz ehrlich, wir haben ja über Aaron Glenn schon gesprochen in der vergangenen Woche. Ja. Ich verstehe das nicht, warum da so dieser Vibe ist, der ist so safe. Weil, also warum? Was hat der denn gezeigt dieses Jahr? Die Jets, okay, ich habe 2 Statistiken zu dem Spiel. Die wollte ich dir noch mitgeben. Du hast sie vielleicht auch gesehen.
Ah,
Punkt
1,
weiß
ich schon.
Die Jets sind das erste Team aller Zeiten über eine komplette Saison defensiv ohne Interception. Mit einem ehemaligen Cornerback als Headcoach, um der Ironie noch ein kleines Hütchen aufzusetzen. Mhm. Und Garrett Wilson beendet die Saison als Leading Receiver der New York Jets. Garrett Wilson hat seit Woche 10 nicht gespielt. Unfassbar. Also,
das ist wirklich unfassbar. Ja, da kam ja gar nichts mehr in der zweiten Saisonhälfte.
Nee.
Die beste Statistik der Saison finde ich eigentlich den Rekord von Sauce Gardner.
Ah ja, das ist auch gut. Das ist auch gut.
Der hat 2 Spiele gewonnen.
Ja. Muss eigentlich den Nummer 1 Pick, muss Sauce Gardner kriegen.
Eigentlich muss er den Nummer 1 Pick kriegen. Es müsste ein Sieg halt bei den Jets gewesen sein, dann zu den Colts gegangen und die haben auch nur noch 1 gewonnen, seit er da ist.
Das Berlin-Spiel, also, genau. Ja.
Stimmt, ja. Sein erstes, um genau zu sein. Mhm. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, wo noch mehr drin war, theoretisch, beziehungsweise hätte auch mehr im Ausgang passieren können. Oder, ja, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Was ich sagen will, ist, die Bears hätten eigentlich den Nummer 2 Seed verloren oder verlieren können mit der Niederlage gegen die Lions, 16-19. Am Ende war es ein Game-Winning-Field-Goal, das den Unterschied gemacht hat. Die Bears offen sehr spät aufgewacht, sehr, sehr sehenswert aufgewacht, sehr unterhaltsam aufgewacht. Aber was ich hier vor allem mir notiert habe, ich habe allergrößten Respekt davor und wir haben es ja so ein bisschen vermutet und ich habe dich da auch im Tippspiel da reingetrickt, dass die Lions hier so auftreten, wie sie es getan haben. Also wirklich mit 100% unglaublich viel Siegeswillen, sowohl offensiv als auch defensiv. Eine richtig gute Run-Offense am Boden, über weite Strecken limitiert, offensiv richtig viel gemacht und das in einem Spiel, wo es halt um wenig ging, um gar nichts eigentlich für die Lions. Ich meine, die Bears bleiben damit an 2, weil auch die Eagles verlieren, aber trotzdem Hut ab vor den Lions.
Ja, das ist halt Dan Campbell für dich, ne?
Ja.
Das ist am Ende irrelevantes Ergebnis, eben weil die Eagles auch abschenken. Ich fand das interessant dann auch strategisch aus Eagles Sicht, weil so wie das Bears-Spiel auch lief, ich meine, das war 16-0 Lions, noch, ich glaube, Ende drittes Viertel, hättest du aus Eagles Sicht ja auch überlegen können, deine Strategie anzupassen, um sich den Nummer 2 Seed zu holen, aber offensichtlich hatten die da kein Interesse dran. Bears Offense wacht dann spät auf und gleicht aus und so weiter, aber ist halt so, ich finde es immer schwierig, in solchen Spielen dann jetzt zu viel mitzunehmen für die Playoffs, weil ich denke mir da immer, die Bears-Spieler sind doch mental garantiert mit ein paar Prozentpunkten in den Playoffs, oder?
Aber es ist dein Division-Konkurrent und Nummer 2 Seed, wir haben darüber gesprochen, wie relevant der sein kann, was das Matchup angeht. Ich finde es nicht gerade uninteressant und du läufst Gefahr hier gegen, also gerade auch aus der Perspektive vom Coach, aber klar, die Spieler spielen da gegen den Division-Rivalen, das wollen die nicht verlieren. Und ich finde schon, dass du hier was mitnehmen kannst aus Bears Perspektive, weil es halt, weil du halt nochmal wieder unterstrichen bekommen hast, wie schlecht diese Secondary ist. Also wie viele Spieler da wie viele Räume haben.
Ja, ich hab's mir auch so aufgeschrieben, jeder, der Zweifel hatte, ob die Bears schon genug Qualität haben, der geht jetzt nicht mit weniger Zweifeln aus diesem Spiel. Das ist auch völlig klar. Und gerade diese problematische Defense ist natürlich, ja, die kann auch sehr schnell dann in den Playoffs aus.
Gute Receiver werden da Schaden anrichten. Die Broncos haben Schaden angerichtet bei den Chargers. Das war aber so zu erwarten. 19-3 am Ende. Die Chargers haben aber auch geschont.
Ja, aber ich fand ganz ehrlich, also das war halt wieder super zäh von den Broncos. Die machen einen Touchdown und den macht die Defense. Ein Pick 6. Echt viele Plays, bei denen Bo Nix niemanden findet. Ich meine, dann hat er ein paar gute Scrambles, aber hat auch ein paar Mal Receiver überworfen. Run-Game war nicht gut. Und ich meine, wir haben das oft gesehen von Broncos dieses Jahr in Spielen gegen klar schwächere Teams, wo man sagt, das müssten sie deutlich gewinnen. Was natürlich
haben sie auch
mit den Backups und Chargers. Ja, genau. Aber dass die einfach sehr, sehr träge offensiv spielen. Und dass die sehr simpel spielen, sehr eindimensional. Du hast so das Gefühl, das ist so Gameplan, die oberste Schublade, aber nicht mehr. Und dann entsteht halt so ein Spiel, was sich halt auch echt eine Weile lang eng anfühlt. Das war ja wirklich, klar, am Ende ist es dann einigermaßen deutlich, aber das war lange ja ein Spiel, wo die Chargers zumindest in Schlagdistanz waren. Und dann kriegen sie halt klar die Big Plays von ihrer Defense und so, aber offensiv, ja, war jetzt irgendwie nicht so ein Spiel, was wir jetzt nochmal, es hat mir jetzt nicht mehr Optimismus für die Broncos gegeben, auch wenn wir es natürlich schon sehr anders von dieser Offense auch gesehen haben.
Ist die oberste Schublade nicht die beste? Sollte man nicht der aus der vor allem kramen?
Ich hätte jetzt gedacht, die oberste, da sind halt so die Basics, Day One Install drin und dann arbeitest du dich tiefer rein. Okay. Du könnt auch die unterste nehmen.
Verstehe.
Ist okay.
Ja, die Raiders haben, wie gesagt, gewonnen gegen die Chiefs mit 14-12. Die haben sehr großes Glück, dass die Giants das auch gewinnen im Spiel, weil damit bleiben sie an Pick 1.
Ja, und wir haben hier jetzt noch keine News, aber ich, alles, also das war so die Coaching-Personalie, die am klarsten, fand ich, von allen berichtet wurde, dass Pete Carroll raus ist bei den Raiders.
Das, was er gesagt hat, er hat kein Interesse, also, oder sein Interesse ist groß, auch nächste Saison am Start zu sein. Das hat er, ich glaube, nach dem Spiel gesagt.
Ja, gut. das glaube ich ihm auch, aber ich glaube, dass der ich glaube, dass die Raiders, dass wir das im Laufe des Tages heute oder morgen dann die News kriegen werden.
Die Rams haben nicht geschont, sehr zu deinem Leidwesen im Tippspiel, gegen die Cardinals, 37-20.
Ja, und ich dachte ja, also McVay hat ja gesagt, so die Starter spielen, aber ich dachte halt so vielleicht 3 Drives oder so.
Nein.
Und dann war das halt echt eng in der ersten Hälfte. Also das war ja in der ersten Halbzeit eben nicht das Spiel, was man so dachte, wenn die Rams, also ich dachte, die Rams-Starter sind drauf, dann führen die irgendwie 20-3 oder sowas und dann nehmen sie sie runter. Aber das war ja ein ausgeglichenes Spiel. Das war, noch im dritten Viertel war das ein Spiel, wo Arizona sogar in Führung gegangen ist dann, bis sie dann im vierten Viertel halt die Rams es dann deutlich gemacht haben. Ja, dadurch halt Rams, klar, sichern sich den Nummer 5 Seed, gehen nochmal mit einem positiven Gefühl raus. Ich glaube, das war das, was McVay ja auch sehr, sehr wichtig war. Hier halt nochmal auch Stafford mit einem sehr, sehr produktiven Spiel. Und Arizona, ja, auch da. Wir haben nach wie vor keine Coaching-News. Wir haben da viel Berichte, dass Jonathan Gannon noch eine Saison kriegt, was für mich nach wie vor völlig unvorstellbar
ist. Das wäre so kurios. Das wäre wahnsinnig kurios. Was haben wir noch? Wir haben die Patriots, die sich auch den Nummer 2 Seed in der AFC gesichert haben mit einem 38-10 gegen die Dolphins.
Auch da, ja, wenig Intrigue letztlich, ich meine, für die Patriots. Es ging ja dann auch noch um den Nummer 2 Seed, ne? Weil die Jaguars gewonnen hatten, war der Nummer 2 Seed ja noch das, was die Patriots verteidigen mussten. Das haben sie relativ problemlos auch hingekriegt. Laufen für fast 250 Yards in diesem Spiel gegen die Dolphins. Also für Miami jetzt nach dem Sieg letzte Woche ja gegen die Bucks dann kein versöhnlicher Saisonabschluss. Und auch hier warten wir drauf, ob wir Coaching-News in die eine oder andere Richtung kriegen.
Und die Commanders haben die Eagles Backups geschlagen mit 24-17. Damit haben die keine Chance auf den Nummer 2 Seed gehabt, auch wenn die Bears verloren haben.
Genau, das wäre eben die Situation hier gewesen. Aber ja, Tanner McKee kriegt das Spiel für die Eagles. Wobei man ja fairerweise auch sagen muss, bei den Commanders spielt ja auch der dritte Quarterback.
Das bedeutet, wir bekommen nächste Woche eine sehr, sehr schöne Wildcard-Woche mit folgenden Spielen in der AFC. Fangen wir mit AFC an. Die Patriots, wie gesagt, Seed Nummer 2, spielen gegen die Chargers zu Hause. Dann haben wir die Jaguars gegen die Bills, die 3 gegen die 6. Und die Steelers auf der 4 gegen die Texans auf der 5. Wolltest du dazu noch was sagen? Sonst mache ich direkt weiter mit der NFC.
Machen wir erstmal alles, dann können wir auch den Schedule noch einmal kurz durchgehen.
Genau, und die Broncos haben eben Bye Week. In der NFC, Seed Nummer 2, die Bears spielen gegen Seed Nummer 7, die Packers. Dann haben wir Eagles gegen 49ers und die Panthers spielen gegen die Rams.
Und die eröffnen auch. Also Samstag dann unserer Zeit 22.30 Uhr Spiel wird das Rematch sein. Panthers gegen die Rams und das Night Game am Samstag. Packers dann bei den Bears. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Für mich fast das, ich würde sagen, das engste Spiel, oder? Was denkst du?
So welches Packers gegen Bears?
Ja.
In der ganzen Runde.
Ja.
Ich finde sowohl 49ers gegen Eagles als auch Bills gegen Jaguars ähnlich eng.
Vielleicht habe ich zu viel jetzt Recency Bias nach dem Niners-Spiel gegen die Seahawks, aber da bin ich schon eher jetzt bei den Eagles, was das Niners-Spiel angeht.
Was ist das denn für ein Turnaround hier?
Der größte
Eagles-Dauder und jetzt plötzlich ein schlechter Auftritt von der 49ers-Offense?
Ich glaube halt an die Eagles-Defense und ich hätte nicht gedacht, dass eine Top-Tier-Defense die Niners so abmelden kann. Mhm. Mal gucken. Wir reden am Donnerstag ausführlich drüber. Und dann Sonntag haben wir den Dreierpack. Das kennt ihr am Wildcard-Wochenende. Startet dann 19 Uhr unserer Zeit mit Jaguars gegen Bills. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja.
Danach eben Eagles gegen die Niners. Und dann kriegen wir quasi den Adrian Franke Bowl, Drake May gegen Justin Herbert im Night Game. Mit dann dem Abschluss, dem krönenden, dem sicher nicht sehr punktreichen Pittsburgh Steelers gegen Houston Texans am Montag.
Boah. Ja, gut. Ja gut, könnte ein unterhaltsames Spielchen werden. Ich liebe ja die Wildcard-Woche, wie ihr wisst. Und ich freue mich auch auf diese Spiele, weil das ist schon, das hat Potenzial.
Ja,
es gibt ganz, ich glaube, bis auf die Panthers, und ich wiederhole mich, aber die Panthers können immer überraschen, es gibt kein Team, was ich hier ausschließe. Nicht mal die Steelers gegen die Texans. Auf gar keinen Fall.
Nee, das Steelers mit ihrem Voodoo irgendwie, die lassen wieder den Platz segnen von irgendeinem Priester und keine Ahnung, was dann passiert. Das hätte ja auch geklappt. Aber nee, ich bin ja normalerweise ganz klar Team Divisional Round. Ist, finde ich, das qualitativ beste Football-Wochenende. Aber dieses Jahr, finde ich, sind die Paarungen zumindest in der Wildcard-Runde echt vielversprechend. Mal schauen, ob wir es am Montag oder am Dienstag dann auch noch so sehen.
Und noch ein letzter Blick auf die Draft-Order. Ich habe es gesagt, die Raiders an 1. Rekord gleich mit den Jets, die an 2 picken, die Cardinals an 3, die Titans an 4 und die Giants sind auf Platz 5, auf Pick 5 zurückgefallen. Mhm. Und die Kansas City Chiefs picken in den Top 10, dass wir das nochmal erleben dürfen.
Da bin ich auch sehr gespannt. Das wird auch wieder eine sehr interessante Draft-Season mit einigen dieser Teams, die da oben picken.
Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Moon-Talk für die letzte Woche in der Regular Season. Und wir hören uns dann am Donnerstag, wenn wir auf die Wildcard-Woche schauen. Playoffs, es ist soweit. Mhm. Bis dahin, schöne Woche, macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.